Herzlich willkommen, das ist die Folge 532 des Sneakpods und wir haben tierisch gute Laune und besprechen einen tierischen Film, nämlich Pets aus dem Jahre 2016. Und bei mir ist der Hase mit Mördergedanken, Claudia Nördinger.
Hallo. Jetzt weiß ich gar nicht, was für andere Tiere es da gibt, aber...
Hunde und Katzen natürlich.
Okay, der Hund ist Robert Krüger.
Wuff.
Ja, Pets. Robert, worum ging's?
Ja, Pets ist die Geschichte eines Terriers, im englischen Original gesprochen von Louis C.K., in der deutschen Version, die ich gesehen habe, von Jan-Josef Liefers gesprochen. Und dieser Terrier gehört, also wir befinden uns natürlich im, oder was heißt natürlich, aber wir befinden uns im Animationsfilm-Genre, also ein Comic-animierter, voll animierter Film. Und dieser Terrier, ein kleiner, süßer, weiß-brauner Terrier, gehört einer jungen Dame, die in New York City lebt und ist total verliebt in sie, in sein Herrchen sozusagen, oder Frauchen in dem Fall. Und die Geschichte, die der Film so verspricht im Trailer, ist so ein bisschen The Secret Life of Pets, also so, was machen die, während wir bei der Arbeit sind, so nach dem Motto. Und deshalb erleben wir im Grunde einen Tag, der sehr turbulent wird im Leben dieses Hundes. Und wir erleben erstmal so im Vorspann oder so in der Opening-Sequenz, sehen wir mal so einen üblichen Tag, wie das so üblicherweise abläuft, in diesem ganzen Gebäude, wo eben auch dieser Hund wohnt, wohnen auch noch ganz viele andere Tiere in den Nachbarwohnungen. Das sind ganz viele Hunde und Katzen und kleine Vögel und ein Fisch und all solche Dinge. Und dann die Kamera fliegt in der Eröffnungssequenz da so einmal durch und zeigt uns einmal, wie die alle so leben und wie die Herrchen gehen dann alle aus dem Haus und irgendwann die Tiere machen dann eben Dinge, die sie normalerweise nicht tun, wenn wir dabei sind. Und das ist alles so ganz niedlich und dann passiert aber eben als Setup für den zweiten Tag so ungefähr, bringt sie einen weiteren Hund mit nach Hause, zu unserer Hauptfigur Max, dem Terrier. Und dieser neue Hund ist unfassbar viel größer und sehr zottelig und der heißt Duke und der wird im Deutschen von Dietmar Bär gesprochen. Das passt also irgendwie, Dietmar Bär und Jan-Josef Liefers, das ist ja bewährte Kombination. Und die Chemie zwischen diesen beiden stimmt erstmal nicht. Der Große ist total, irgendwie geraten die halt aneinander und dann müssen sie sich vielleicht zusammenraufen oder nicht. Und während sie sich da so streiten, gehen sie beide verloren und werden von Tierfängern gefangen und was da halt so üblicherweise in so Tierfilmen, muss ja in Amerika immer ein Tierfänger rein, das kennen wir ja aus vielen Tierfilmen. das habe ich als Kind schon nicht verstanden, was diese Tierfänger immer dauernd überall machen, aber es ist hier auch wieder so. Und dann beginnt eine, im Grunde so eine Odd Couple, wie sagt man, so eine ja, die beiden müssen sich zusammenraufen und müssen Dinge schaffen. So eine Story beginnt dann, weil sie eben A, verloren gegangen sind und wieder zurückfinden müssen und bei der Gelegenheit an einen größenwahnsinnigen Hasen, Snowball, im Original gesprochen von Kevin Hart und im Deutschen von Farid Yardim, heißt er, glaube ich, heißt er so?
Weiß ich nicht.
Er war mal... den kennt man, das ist so ein, im Tatort war er dieser Hacker-Kollege von der Til Schweiger-Figur.
Ah, ja, ja.
Und dieser Hase hat einen absoluten Hass auf die Menschheit und will am liebsten alle Menschen umbringen, weil er führt eine Untergrundgang von verstoßenen Haustieren. Und der ist ziemlich, ziemlich durch und ziemlich größenwahnsinnig. Und die Gang ist ganz lustig und an die geraten sie dann noch, erst mit denen, später gegen die und es ist alles ganz fürchterlich durcheinander und dann ist das drunter und drüber, wie sich das eben für so einen Tier-Animationsfilm gehört und muss dann alles eben aufgelöst und reingedingst werden. Wie fand ich das?
Also bisher klingt es extrem durchschnittlich. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ist es leider auch. Das ist ein bisschen das Problem. Also was mir gut gefallen hat, diese lange Eröffnungssequenz, wo wir diese ganzen Tiere kennenlernen und so ein bisschen sehen, wie die alle drauf sind und was die vielleicht für ein zweites Gesicht haben. Aber viele von diesen Szenen sind alle schon im Trailer drin. Also Beispiel, im Trailer sieht man diesen Hund Lennart, der so fürchterlich, also so ein Königspudel mit ganz hochfrisierter Dings da oben auf dem Kopf, und der hat so ein Aristokratenherrchen, der ganz schick eingerichtete Wohnung und so, und da steht dann so ein iPod in so einem Musicbox drin und spielt irgendwie klassische Musik oder so, und dann geht das Herrchen aus dem Haus und Lennart drückt einmal auf so einen Knopf und in dem Augenblick spielt halt irgend so eine Hardcore-Metal-Nummer und er headbangt wie ein Irrer und plötzlich springen andere Tiere, die hinterm Sofa vorkommen, auf dem Sofa rum und so, und es ist also die Szenerie wandelt sich extrem in dem Augenblick. Also Lennart hat quasi ein Doppelleben in dem Sinne. Und viele andere der Tiere machen ähnliche Dinge und ähnlich lustige Dinge. Und die Katze zum Beispiel verhält sich sehr, sehr übertrieben natürlich, aber schon irgendwie so, dass man merkt, jemand, der das animiert hat, hat Katzen fein beobachtet. Also die machen schon Dinge, die Katzen eben so tun. Und das ist an manchen Stellen bei den Hunden ähnlich, aber es kommt nicht aus seiner Haut, ein Kinderfilm zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass er für Kinder in dem entsprechenden Alter, so irgendwie meinetwegen ab da, wo man anfängt, solche Filme zu gucken, bis vielleicht 8 oder so, das kann ich jetzt schlecht schätzen, ich habe keinen 8-Jährigen zur Hand, an dem ich das ausprobieren kann, aber vielleicht funktioniert er auch noch bis 12, aber zumindest ab dem Augenblick, wo du in einem Film so wie diese Pixar-Filme dann auch diese Storyline für die Erwachsenen anfängst zu suchen oder ein bisschen mehr von der Geschichte forderst, ab da wird es dünn. Und weil der eben keine clever eingezogene zweite Ebene der Gags und der ganzen Geschichte hat, die für die Erwachsenen funktioniert, sondern es ist eine Geschichte über die beiden, die sich zusammenraufen müssen, und über ein bisschen ist eine kleine Liebesgeschichte mit reingerührt, die aber auch total banal und oberflächlich bleibt, und es ist sehr viel Action und viel Rumgerase und Rumgefliege und Geschubse und durch irgendwelche Kanalisationen und was weiß ich nicht alles. Durchaus immer mal wieder ein ganz guter Gag, und immer wenn der Hase zu sehen ist, ist es eigentlich auch irgendwie lustig, weil der ist angenehm verrückt, aber wenn die Hunde dann immer noch um die nächste Ecke rennen und nochmal geschubst und hin und her und irgendwas, dann wird es sehr schnell ein bisschen mühselig so beim Zugucken, wenn man eben kein 7-jähriges Kind mehr ist. Und das ist ein Stück weit schade. Und ich hatte mir von dem Trailer her so, ja, The Secret Life of Pets heißt es, glaube ich, im Untertitel. Der Film selbst heißt nur, der Original Title ist The Secret Life of Pets. Also er verspricht halt so ein bisschen auch in dem Trailer, dass wir so Dinge über unsere Haustiere erfahren, die wir nie wussten. Und im Grunde, das ist ein sehr hohles Versprechen, weil es ist halt eine Geschichte, die halt mit Tieren erzählt wird, aber nicht viel davon ist wirklich irgendwie so an dieser Idee festgemacht, so was machen die eigentlich, wenn wir nicht hingucken. Das ist mal so ein kurzer Moment, wo das mal erforscht wird, auch so Szenen zum Beispiel, der Hund rennt einmal ist auch noch recht am Anfang des Films, wo er den großen, zotteligen Hund gerade dazu bekommen hat und sich jetzt bei seiner Frauchen beschweren will darüber, dass das scheiße ist, und rennt dann rein ins Bad und sie putzt sich gerade die Zähne und er erzählt ihr in einem Redeschwall, was alles an dem Kacke ist und wieso und weshalb, und dann wechselt die Kameraposition so dass wir jetzt quasi so, es ist nicht wirklich ihre Subjektive, sondern es wird von der Seite gefilmt, aber die Kamera geht halt höher, so dass wir eher auf so einer menschlichen Kameraebene sind, und dann sieht man halt, dass der Hund nur bellt und er kläfft sie halt einfach nur an. Und dann geht die Kamera wieder in so eine tiefere Ebene rein, und dann hörst du wieder, wie er eigentlich verständlich spricht und erzählt und blabert und ist total aufgeregt und muss ganz viel, und dann geht die Kamera wieder hoch und wieder nur Gekläffe. Und solche halbwegs naja, ist jetzt nicht besonders clever, aber zumindest nett gemacht, ja. Und davon hätte ich viel, viel mehr irgendwie mir erwartet, so dieses, was will der Hund eigentlich sagen und was, oder da auf der Ebene hätte man ja noch viel mehr machen können, wahrscheinlich. Und das ist nur so am Anfang in dieser Eröffnungssequenz und bis dann diese Geschichte mit dem Hasen und mit den zwei Hunden losgeht und dass sie dann da in der ganzen Stadt unterwegs sind. Und da fallen die Menschen dann komplett raus und dann ist es nur noch eine Geschichte, die unter den Tieren spielt und dann ist es eigentlich auch alles egal, dass das Haustiere sind, das ist dann einfach nur noch eine Geschichte, die halt zufällig mit Tieren erzählt wird. Und es ist, ja, also ich würde sagen, 6 Punkte würde ich dem schon geben, weil man es weggucken kann, ohne dass es wehtut, aber es bleibt nicht lang in Erinnerung und es ist jetzt auch kein Film, wo ich sagen würde, oh, die Blu-ray lege ich mir jetzt dann für meine Tochter hin, wenn sie anfängt, Filme zu gucken. Die wird da sicher Spaß dran haben. Aber das ist jetzt keiner von den Kinderfilmen, wo man sagt, Mensch, der hat aber hier das und sowas wie Wall-E oder so, wo du den man wirklich auf so ein Podest dann hebt. Und ich finde auch die Minions besser, das ist ja auch von Illumination. Hm. Die sind zwar auch irgendwie, da steckt im Zweifel auch nicht so wahnsinnig viel mehr dahinter, aber irgendwie kann ich über die Minions mehr lachen und das hier ist so ein bisschen Durchschnittskost gewesen.
Okay. Also ich finde ja ehrlich gesagt, ich schaue mir gerade auf Wikipedia an, wer so die Sprecher sind und so. Ich finde ehrlich gesagt, dass das englische Sprecher-Line-up auch ein bisschen sexier klingt als das deutsche. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, ist das nicht immer so. Aber da sind halt ein paar Leute dabei, wo ich denke so, die höre ich echt gern. Und bei den Deutschen finde ich es jetzt so, da ist dann so Stefanie Heinzmann dabei und Mario Barth und Dieter Hallervorden und sowas. Uwe also, Ochsenknecht. Jetzt für mich so, okay.
Ja.
Aber das ist dir nicht negativ aufgefallen irgendwie?
Nee, ist mir nicht negativ aufgefallen. Die Hauptfigur okay. Halt, Louis C.K. gegen Jan-Josef Liefers. Ich finde, das hat Jan-Josef Liefers super gemacht. Das mit Mario Barth habe ich tatsächlich auch nicht rausgehört, sondern nur gelesen und dann versucht drauf zu achten und konnte es aber es waren nur noch wenige Szenen mit der Figur, konnte es da gar nicht mehr so richtig festmachen. Das okay. ist eh so ein bisschen depperter Hund, insofern hat mich nicht gestört. Und Dieter Hallervorden passt ganz gut, weil der Hund, den er spielt, ist so das ist ein alter, ist auch schon gehbehindert, er hat hinten auf so einem Rollwagen, ist er hinten mit den Hinterläufen drauf und der ist so ein bisschen der alte Weise, der auch sehr viele Connections hat und so und den spricht Hallervorden mit so einem leichten ironischen Unterton, dass ihm alles schon so ein bisschen egal ist und das passt irgendwie, fand ich ganz, ganz nett, aber natürlich kannst du nicht umhin an der Stelle Hallervorden rauszuhören. Also das ist halt immer das Problem, dass du da mit Jan-Josef Liefers geht mir das ähnlich. Also Dieter Bär habe ich auch nur nachgelesen, das habe ich nicht rausgehört. Aber Jan-Josef Liefers, den hörst du und dann weißt du sofort, wer das ist. Das ist halt dann Farid Yardim, der den Hasen Snowball spricht, das ist toll gemacht. Also der okay. bringt diesen Wahnsinn wirklich hervorragend rüber. Und ich kann das jetzt natürlich nicht vergleichen mit der englischen Version, aber das war gut performt sozusagen.
Okay.
Ja. Also 6 Punkte Pets bei Amazon kostenlos, wenn man Prime-Mitglied ist.
Und ab welchem Alter würdest du sagen, ist das angebracht?
Also actionmäßig geht das schon ziemlich zur Sache. Also da wird es ist sicherlich, ich kann das schlecht einschätzen, ich habe mit unserer Kleinen noch keine Filme geguckt, deshalb fällt es mir schwer, so ein bisschen einzuordnen, wie gruselig wie gruselig sowas wirkt, aber es hat schon so ein paar Szenen, wo sie bedroht werden und so, das könnte schon möglicherweise schwierig sein so und auch, dass der Hase so böse ist möglicherweise, aber es ist natürlich eine vollkommen unblutige Angelegenheit insofern.
Ja. Also das mit dem, aber für welches Alter in diesem relativ jungen Alter ist auch schwierig. Also ich stelle gerade fest, dass die Lydia jetzt Sachen beunruhigender findet, die sie vor irgendwie 2 Monaten noch total okay fand. Wahrscheinlich, weil sie mehr versteht noch. Ja? Also es gibt zum Beispiel bei dieser Serie, die ist ja auch, ich glaube, wo gibt's das bei Sendung mit der Maus oder sowas mit dem Maulwurf. Das gab es ja irgendwie schon in den 70ern oder was auch immer. Da haben wir so eine DVD mit ganz alten Folgen und die sind so sehr süß. Und dann gibt es ein bisschen neuere, also jetzt, weiß nicht, von vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Und die sind zum Teil, finde ich, schon ein bisschen, also ein bisschen härter. Also da gibt's irgendwie so eine Folge, wo dann der Maulwurf und die Gans von so einem Fuchs verfolgt werden. Und der Fuchs hat so ganz spitze Zähne. Und da stand die Lydia hier auf dem Sofa und hat nein, nein, nein geschrien. Und das hat ihr eben vor 2 Monaten, hat ihr das noch keinen, nicht ausgemacht. Und dann hat sie gesagt, den Film, den geben wir einem anderen Kind. Ja. Kann sich jemand anderes fürchten vor. Ja, insofern hätte ich eben das genau das Gleiche, hat sie eben vor 2 Monaten, 3 Monaten auch schon gesehen und hatte ich das Gefühl, hat sie überhaupt keine Probleme mit. Aber ich glaube, da hat sie einfach diese ganz konkrete Bedrohung noch gar nicht so wahrgenommen. Und jetzt auf einmal ist es so, der will die fressen und dann sind alle tot und so. Das ist halt, ja.
Ja, also da, es gibt hier schon so ein paar Szenen mit so einer Schlange, die dann Leute beißen soll und so. Und das könnte schon ein bisschen gruselig sein. Das ist so ein bisschen Unterwelt in der Kanalisation. Die deutsche FSK hat den Film mit 0 Jahren einsortiert. Die Jugendmedienkommission aus Österreich aber hat ab 6 Jahre freigegeben. Also,
ah, okay. Das ist ja interessant, diese Differenz.
Mhm. Jetzt könnte man noch gucken, was die Engländer gemacht haben. Wie heißt die? BBFC oder so?
Ja.
Gucken, ob ich das auf die Schnelle rauskriege.
Was die meinten?
Ja. British Board of Film Classification. Wenn man jetzt noch wüsste, wo das hier dann steht. Ah, Hughes Certificate. Also der ist Universal.
Okay.
Insofern, ja, die Engländer sehen das wie die Deutschen, aber die Österreicher.
Die sind vorsichtiger.
Die sind vorsichtiger, genau. Insofern, ja.
Okay.
Muss man dann wohl selber wissen.
Alles klar. Wie kam das jetzt, dass du dir das angeschaut hast?
Das ging uns ähnlich so. Du hattest ja, glaube ich, das war noch im Vorgespräch, glaube ich, hattest du gesagt, dass du den Film auch schon immer mal wieder so gesehen hattest und an sich mag ich ja Animationsfilme und meine Freundin hatte den auch gesehen und fand den Trailer total lustig, speziell wegen dieser Szene mit dem Leonard-Hund, der dann das Metal anmacht und so und ein paar und die Katzen und so. Also im Trailer sind so ein paar lustige Szenen drin, wo man denkt, das könnte ganz nett sein. Und wir sammeln im Moment so ein bisschen Filme, wo wir dann gucken, wenn sie dann mal anfängt zu gucken, noch schieben wir das ein bisschen raus, aber dass man dann schon mal so 1, 2, 3 irgendwie zur Auswahl hat oder so. Und dann haben wir den jetzt halt ohne sie mal angeschaut. Ja, und wie ich dann so bin, wenn ich angefangen habe, gucke ich ihn auch zu Ende, aber schon so ab der Hälfte dachte ich mir so, ach naja, das war jetzt vielleicht eher nix. Also zumindest nicht keiner von den großen Highlights. Aber so ist dann eben.
Okay.
Ja, du hast auch noch Dinge geschaut, aber die Droge der Wahl gehört da noch davor. Ich habe ihn heute mal so drauf wie du immer sonst. Ich habe Wasser. Schließt du dich dem an oder hast du was anderes?
Ich habe jetzt nichts mehr, gerade eben noch Aperol nur mit Weißwein aufgeschüttet.
Ey. Dann ja, also ist es heute andersrum.
Nicht mal, ja. Aber für einen richtigen Drink hat es nicht gereicht. Ich habe nur schnell zusammengeschüttet.
War der Weißwein nix und du musstest ihn tunen oder war das Absicht?
Nee, das war schon Absicht. Der Weißwein ist eigentlich ganz ordentlich, aber ich hatte Lust, Aperol zu trinken und ganz pur. Ist dann ja doch ein bisschen herb, insofern.
Ja, das stimmt. Ja, ich hatte irgendwie jetzt keine Zeit vor der ganzen. Ich irgendwie war dann plötzlich, war es 10 und dann bin ich hier rüber und hatte nur ein Glas Wasser.
Tja.
Aber du hast noch Filme geschaut und zwar sehe ich hier einen 2013er Film, das klingt für mich sehr japanisch. Erzähl uns davon.
Richtig. Ja, also eigentlich schon von einer kleinen Weile gesehen und irgendwie schiebe ich den so in meinem Gehirn hin und her. Und zwar ist es ein Film von dem japanischen Regisseur Hirokazu Koreeda, der ein sehr, also aktiver Regisseur ist, der einen relativ hohen Output hat und vieles davon auch international durchaus sehr wahrgenommen wird. 2004 hat er den Film Nobody Knows gemacht, den ich damals gesehen habe und ich glaube, ich habe ihn nie im Sneakpot besprochen, einerseits, weil natürlich damals es noch keinen Sneakpot gab und so weiter, aber auch andererseits, weil ich nicht wüsste, ob ich den besprechen könnte, weil es ein Film ist, der mich so unglaublich erschüttert hat und ich glaube jetzt, wo ich ein Kind habe, es geht da eben auch um alleingelassene Kinder, eben in einer Wohnung leben, ohne Erwachsene. Ich glaube, ich könnte ihn jetzt nicht mehr anschauen und besprechen möchte ich ihn eigentlich auch nicht mehr, aber es ist ein sehr guter Film, muss man sagen. Ja, also durchaus ein sehr renommierter Regisseur. Er hat auch 2015 einen ganz tollen Film gemacht, der hieß Unsere kleine Schwester. Ich habe jetzt eben vor kürzerer Zeit den Film Vater und Sohn gesehen, Like Father, Like Son, heißt der im Englischen, in der englischen Version. Ja, und zwar in dem Film geht es darum, dass erstmal eine durchaus bekannte Grundprämisse im Krankenhaus nach der Geburt zwei Kinder vertauscht werden, zwei Jungen. Und dann erst einige Jahre später, ich würde sagen, die sind so 5 oder sowas, na, vielleicht auch 6, wird das quasi bekannt, also erst dann fällt der Fehler auf und dann wendet sich das Krankenhaus an die Familie und sagt, okay, wir haben eure Kinder vertauscht, so ungefähr, was macht man jetzt? Und dann ist eben die Frage, muss man die Kinder jetzt austauschen oder bleiben die Kinder bei den Familien, wo sie eben jetzt leben, deren Söhne sie ja eigentlich sind, wo sie auch eingebunden sind, zum Teil mit Geschwistern und so. Und also um diesen Konflikt geht's, zu wissen, dass dein Kind, also dein leibliches Kind, jetzt in einer anderen Familie aufgewachsen ist, aber gleichzeitig eben dieses Kind zu haben, was du eben durch schlaflose Nächte und so weiter begleitet hast. Ich zumindest finde, wenn du ein kleines Kind hast und so, ist das ja erstmal schon eine Prämisse, die durchaus in der Lage ist, dich zu beschäftigen und irgendwie, wo du dir Gedanken drüber machst, wie würde ich damit umgehen, wenn ich jetzt auf einmal erfahre, dass mein Kind gar nicht mein Kind ist und so. Und hier ist das so, das wird sehr stark aus der Perspektive von einem dieser Väter erzählt, der der hat durchaus ein schwieriges Verhältnis zu seinem Sohn und in gewisser Weise in Verlängerung dieser Tatsache auch zu seiner Frau. Er ist kein irgendwie besonders herzlicher Vater oder er ist kein Vater, der eine tolle Bindung zu seinem Sohn aufbauen konnte. Und als dann quasi dieser neue Sohn, also dieses neue Kind, was sein Sohn sein könnte und so ihm vorgestellt wird und so, taucht dann so der Gedanke auf, ja, vielleicht liegt das daran, dass er es, also mein Sohn, der bei mir bisher aufgewachsen ist, kam mir nie so vor, als wäre er sozusagen ein würdiger Nachfahre von mir und er hat all die Talente nicht, die ich von ihm erwarten würde, er ist nicht erfolgsorientiert in der Weise, in der ich das schon immer war. Er ist zu weich, er ist irgendwie nicht die Art von Sohn, die ich mir vorgestellt habe. Und dieser andere Junge ist das eben eher. Und dann taucht ihm so die Frage auf, ist das einfach sozusagen der falsche Sohn immer gewesen? Und gut, dann ist natürlich klar, dass zum Beispiel die Mutter ihren Sohn ganz anders wahrnimmt und so. Ich finde, das ist ein sehr sensibel beobachteter, wirklich sehr schön aussehender Film, der viel interessante Fragen aufwirft. Leider ist es für mich so, dass ich es ärgerlich fand, wie stark der Film so tut, als würde nur die Perspektive dieses Vaters eine Rolle spielen. Also die Figuren werden hin und her geschoben wie Schachfiguren, eben auch in dem, was mit ihnen passiert. Und es scheint immer davon abzuhängen, was dieser Mann will, der meiner Meinung nach irgendwie auch hemmungslos egoistisch ist, indem wir die Situation handhabt und eben auch nicht ehrlich sich selbst gegenüber und seiner Familie auch nicht und so. Und das hat mich, je länger der Film ging, desto mehr hat mich das geärgert, wie der Film für mich zumindest das einfach, also die sehr selbstsüchtige Perspektive seiner Hauptfigur zu akzeptieren scheint, während ich die überhaupt nicht akzeptieren konnte. Also ich habe mich fürchterlich gerieben an diesem Vater und ich weiß nicht, ob der Film das möchte, aber es kam mir nicht so vor, als ob der Film diesen Mann so kritisch sieht, wie ich ihn sehe. Ja.
Und ist denn der Film so erzählt, dass das eindeutig, jetzt habe ich hier übersteuert, dass der Film eindeutig seine Perspektive dieser Situation erzählen will? Oder kommt einem das auch nicht so vor? Weil das könnte ja auch die Prämisse sein, dass es heißt, okay, dieses Problem.
Ja, ja, genau. Also es ist schon so, dass der Film seine Perspektive erzählen will. Und es geht eben sehr stark um seinen Konflikt und wie er damit umgeht und so weiter. Aber man kann es nicht ändern, dass die anderen Figuren sind halt auch da. Und du kannst das nicht, zumindest ich konnte das nicht, also mich hat es provoziert, dass der Film so tut, als würde die Perspektive dieser anderen Figuren keine Rolle spielen.
Okay.
Und dass der Film das so akzeptiert ein Stück weit. Ich kann zwar akzeptieren, wenn das Projekt sozusagen war, aus dieser Perspektive zu erzählen, aber dann ärgere ich mich halt über den Film genauso wie über die Hauptfigur. Und ich glaube eben, dass der Film, also meiner Meinung nach wäre der Film besser, wenn er die Figur so gelassen hätte, wie sie eben ist, aber gleichzeitig sie kritischer gesehen hätte. Aber vielleicht wollte er das nicht, es kann schon sein. Aber bei mir hat das auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mich über den Film geärgert habe. Interessanterweise, andere Leute, mit denen ich gesprochen habe, die diesen Film auch gesehen haben, denen ging das zum Teil nicht unbedingt so. Also ich habe von mehreren gehört, dass sie fanden, es ist ein unheimlich schöner Film. Und das ging mir eben eigentlich überhaupt nicht so. Ich habe mich schon über ihn geärgert, obwohl ich finde, dass er handwerklich unglaublich gut gemacht ist. Er sieht sehr schön aus, er ist gut erzählt und sowas. Also man sieht einfach, dass Kore-eda auf jeden Fall ein sehr guter Regisseur ist. Also nichts an dem Film ist irgendwie schlecht gemacht oder so. Aber ich hatte eben ein Problem mit der Erzählperspektive. Gerade, vielleicht liegt das auch daran, natürlich, vielleicht ist zu viel Identifikation bei mir da. Wenn ich eben diese Geschichte sehe, dann stelle ich mir natürlich vor, wie sich das für mich anfühlen würde. Und dann fühlst du dich quasi von dem Film vernachlässigt, weil deine Perspektive überhaupt nicht, überhaupt kein Gewicht zu haben scheint in der Welt des Filmes. Also es ist auch immer so, die anderen Figuren fügen sich seinem Willen auf eine Weise, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Selbst wenn man abzieht, dass vielleicht die japanische Gesellschaft eine Gesellschaft ist, wo in der Familie das Wort des Mannes noch stärker wiegt, als ich das jetzt so gewohnt bin und so. Trotzdem ist es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie die anderen Figuren sein Wort so, also man sieht ihn absolut an oder man merkt ihn an, dass sie damit in keiner Weise einverstanden sind und trotzdem trifft er die Entscheidungen und sowas. Also es ist für mich einfach, ich habe mich an diesem Film einfach gerieben.
Okay.
Ich weiß nicht. Ja, also es würde mich sehr, sehr interessieren, wenn jemand anders den gesehen hat, wie er oder sie das wahrgenommen hat, weil eben so vieles an dem Film so gut ist, aber ich ihn auch ärgerlich fand.
Und hast du jetzt Bedenken, dass deine Tochter vertauscht worden sein könnte?
Nein, sie sieht wirklich dermaßen, finde ich zumindest, wie eine Mischung aus Marc und mir aus.
Also ich finde immer, unterschreiben.
Also ich finde eben so, je nachdem, auch was, wenn man ein Foto macht von ihr, auf manchen Fotos sieht sie genau wie der Marc aus, so die gleiche Augenstellung und so weiter. Und dann auf anderen Fotos sehe ich einfach, das ist mein Kinn und meine Nase und so weiter. Also ich glaube, da besteht kein Zweifel, dass das mein Kind ist.
Ich würde auch jedem Vater bei der Geburt dabei ist, was man ja hofft. Also gehen wir jetzt mal von einer Hetero-Beziehung aus, generell, egal wie, die Begleitperson sozusagen bei der Geburt unbedingt raten, sobald das Kind da ist, ist das im Grunde die Aufgabe des Vaters oder der Begleitperson, dieses Kind nicht aus den Augen zu lassen. Also nicht nur, weil es vertauscht werden könnte oder so, das ist ja vielleicht noch ein eher exotisches Problem, sondern so generell. Das ist jetzt, ab dieser Sekunde ist man dafür verantwortlich und die Mutter kann in dieser Situation diese Aufgabe nicht nachkommen, weil sie noch ganz andere Probleme hat oder wenn es ein Kaiserschnitt war, erst recht. Und da ist man dann als Vater in der Pflicht und alles, was die Ärzte in dem Augenblick mit dem Kind machen oder irgendwie mit dem Kind machen wollen, entsprechend zu begleiten, ab dem Augenblick ist man erziehungsberechtigt und kann da auch Einspruch erheben oder kann sich das alles erklären lassen und sich das genau angucken und dann bleibt man da dabei. Und ich, also im Nachhinein, gut, jetzt ist unsere Geburt zwar durchaus mit Komplikationen aller möglicher Art gewesen, aber jetzt keine besonders drastische Geschichte, Aber ich wüsste jetzt keine Situation, bei der dieses Kind hätte vertauscht werden können. Da muss ja wahrscheinlich andere Sachen müssen da vorfallen.
Ja, okay, aber da hat sich natürlich jetzt auch, also sagen wir bei uns in Deutschland, sagen so in der letzten Generation hat sich natürlich enorm was geändert, weil noch als wir Babys waren, war das ja so, dass die Mutter dann das Baby halt so für die Mahlzeiten und sowas ausgehändigt bekommen hat und ansonsten alle Babys zusammen in einem Zimmer waren und so. Und das gibt's ja heute so gar nicht mehr. Also du kriegst das Baby dann direkt for better or worse. Also auch wenn du dann das Gefühl hast, ich komme überhaupt nicht zurecht, ich bin vollkommen fix und fertig, hast du eben eventuell dein Baby da. Was letztendlich natürlich auf jeden Fall gut ist, aber dadurch ist ja die Gefahr, dass das Baby, die irgendwie vertauscht wird, viel, viel geringer.
Ja, genau.
Ja, und dadurch hast du auch sehr schnell schon ein Gefühl von, du erkennst dein Baby auf jeden Fall, weil du eben sofort so viel Zeit mit ihm verbringst. Man muss auch sagen, der Marc hat direkt nach Entbindung ein paar Bilder von der Lydia gemacht, die so charakteristisch sind. Also jetzt immer noch so, wenn ich diese Bilder anschaue, so, habe ich so das Gefühl, sie sieht genauso aus wie jetzt. Also natürlich nicht, aber irgendwie ist so der gleiche Blick, den sie hat, wenn sie in irgendwas reinbeißt, was ihr total gut schmeckt, den hatte sie auch genau nach Entbindung schon.
Sehr gut. Ja. Wir haben auch so ein paar ganz frühe Fotos, die sind echt süß.
Ja, wobei der Marc mir ja später gesagt hat, er war ein bisschen schockiert, wie hässlich sie
war. Oh Gott, müssen wir das jetzt rausschneiden, wenn sie das jemals irgendwann, wenn sie mal 25
Nein,
ist, hier anhört?
Also ich will das nicht unterstreichen, ich finde, sie war sofort wunderschön. Aber der Marc, es war natürlich auch gut, dann ist sie halt so verklebt und so. Und ich glaube, darauf war der Marc nicht so vorbereitet, dass es halt nicht so ein Werbebaby ist, was dann erstmal du so beim ersten Mal in die Hand bekommst. Und er hat sich das halt so angeschaut und dachte dann so, okay. Und ja, war dann ein bisschen... War dann kurzzeit traumatisiert, aber es hat sich schnell gegeben.
Tja. So ist das eben.
Jo.
Gut, also da haben wir einen japanischen Film, Like Father, Like Son. Und genau. Was hast du noch geschaut?
Ich lese von Screwball-Komödien.
Das ist doch eigentlich gar nicht dein Genre, oder?
Weiß ich nicht. Also habe ich ehrlich gesagt nicht so eine Meinung zu gehabt. Ich habe so ein paar, als ich ganz jung war, schon mal gesehen. Weiß nicht, ob ich das da so richtig verstanden habe. Und ansonsten kenne ich, glaube ich, einfach gar nicht so viele. Und jetzt habe ich eben in kürzerem Abstand zwei von Frank Capra gesehen, den ich aus wegen anderer Filme wie Mr. Smith Goes to Washington und so weiter sehr schätze. Und das für mich interessant ist auch, dass die 10 Jahre auseinander liegen. Einmal It Happened One Night aus dem Jahr 34 und Arsen und Spitzenhäubchen aus dem Jahr 44. Arsen und Spitzenhäubchen ist mir auch so ein Begriff, weil ich das Gefühl habe, das lief immer im Fernsehen früher. Aber ich glaube nicht, dass ich das als Kind schon mal gesehen hatte. Also beide eigentlich gehören so zu den Screwball-Komödien, die häufig genannt werden, wenn man so klassische Screwball-Komödien aufzählt. Für die jüngeren Hörer, was auch immer, die sich für sowas sonst nicht so interessieren, vielleicht zum Abstecken ist eben, dass bei Screwball-Komödien ganz häufig dieser so Geschlechterkampf eine sehr große Rolle spielt und es geht eben immer um schnelle, witzige Dialoge, so ein Schlagabtausch und sehr häufig ist eben ein Element, ein zentrales Element, dass so das Geschlechtergleichgewicht so ein bisschen in Frage gestellt wird oder der Mann ein bisschen in seiner männlichen Überlegenheit auch bedroht wird und so und sich ein Teil des Humors daraus ergibt und ansonsten gibt's halt so eine Übertretheit, die ganz häufig ein wichtiges Element ist. Und in It Happened One Night ist es so, dass das auf jeden Fall ganz, also es heißt auf Deutsch, es geschah in einer Nacht, dass das ganz klassisch ist, was diesen Geschlechterkampf angeht. Zusätzlich gibt es auch so einen Klassenunterschied, was auch nicht selten der Fall ist. Die Hauptrollen werden gespielt von Clark Gable und Claudette Colbert, die auch wohl eine der ganz großen Screwball-Frauen waren. Also wenn man sich so durch die Liste der großen Screwball-Komödien durchklickt, dann taucht ihr Name sehr häufig auf. Ich kannte sie noch nicht. Ich finde, sie hat ein sehr interessantes Gesicht, so ein Stummfilmgesicht mit irgendwie so etwas übergroßen Augen, so ein Gesicht, wo ich nicht auf den ersten Blick gesagt hätte, die ist jetzt wunderschön, aber je länger ich sie angeschaut habe, desto interessanter fand ich ihr Gesicht und desto ausdrucksvoller. Und es geht hier darum, dass eine sie spielt so eine Millionenerbin, die vor ihrer Familie wegrennt, weil sie einen Mann heiraten will, der eben ihrem Vater nicht genehm ist. Und er spielt einen Journalist, der sie entdeckt und ihr dann hilft bei der Flucht, aber eigentlich nur, um eine Geschichte daraus zu pressen. Also es ist eigentlich wirklich sehr klassisch. Und dieser Film ist so wundervoll. Es ist wirklich, ich finde, der ist absolut perfekt. An dem gibt es für mich überhaupt nichts auszusetzen. Und ich finde, dass der für das Genre sozusagen das absolute Optimum leistet. Und auch obwohl der ja aus dem Jahr 34 ist, fand ich ihn überhaupt nicht angestaubt. Ganz im Gegenteil. Es gibt so, was diese Geschlechterdynamik angibt, gibt es so Passagen, wo ich denke, das ist so, das passt in alle Diskussionen eben Mann und Frau, Gleichberechtigung und sowas, die wir heute wieder oder immer noch führen, passt das rein? Und sehr vieles kann man kaum glauben, dass das so damals geschrieben wurde. Ein tolles, wirklich schnelles, witziges Skript und fantastische Hauptdarsteller. Ich bin gar nicht so ein Fan von Clark Gable eigentlich, aber ich fand den Film wirklich toll. Also wunderbarer Film. Also wer sowas auch nur so ein bisschen sich zumuten kann und den noch nicht gesehen hat, wie gesagt, ist ein totaler Klassiker. Deswegen jemand, der sich für Screwball-Komödien interessiert, hat den jetzt eh schon gesehen. Insofern ist das jetzt keinesfalls ein Geheimtipp. Also das auf jeden Fall ein Film, der mir super gut gefallen hat. Auf der anderen Seite Arsen und Spitzenhäubchen, wie gesagt, auch von Frank Capra. Hauptrollen werden gespielt von Cary Grant und Priscilla Lane, wobei die Dame nicht so viel vorkommt, wie man erstmal denken würde. Und hier ist Setup ein bisschen anders. Cary Grant spielt so einen Theaterkritiker, der gerade geheiratet hat und er will gerade in die Flitterwochen fahren. Da findet er raus, dass seine beiden alten verschrobenen, lustigen Tanten, die irgendwie wie so ganz nette Omas wirken, schon seit einiger Zeit Männer umbringen und sie bei sich im Keller begraben.
Ja, ist doch mal eine nette Prämisse.
Genau, und sie vergiften die eben, also indem sie eben was zu trinken geben, wo dann Arsen drin ist und so. Und er stellt jetzt also mehr oder weniger fest, dass seine ganze Familie wahnsinnig ist und versucht eben die Situation irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, was dazu führt, dass er seine jetzt gerade neu angetraute mehr oder weniger vor die Tür setzt und sagt, okay, geh mal weg hier, erstens zu gefährlich und zweitens, ich muss hier erstmal die Situation regeln. Was dazu führt, dass eben dieser Geschlechterkampf-Aspekt gar nicht sehr zentral ist. Es ist lustig, wenn man sich ein paar von den Postern von diesem Film anschaut, dann hat man das Gefühl, dieser Aspekt würde so auf den Postern und wie der Film vermarktet wurde, ein Stück weit hochgespielt und eigentlich kommt er nicht so richtig vor oder ganz in ganz geringen Anteilen. Stattdessen geht's eben darum, dass er mit diesen Tanten zu tun hat und dann gibt's da irgendwie noch einen irgendwie geistig etwas minder bemittelten ein Familienmitglied, wo eine ganze Menge so Humor auf eben geistig Behinderung abzielend, wo man heute sagen würde, ja, würde man vielleicht jetzt nicht mehr so machen oder ist das so lustig? Eventuell nicht. Es tauchen dann noch irgendwann Bösewichte auf. Einer davon, gespielt von Peter Lorre, der ist so toll. Also ihn finde ich wirklich super gut. Aber das ist für mich auch das Einzige an dem Film, was ich richtig toll finde. Ansonsten ist der Film sehr, sehr, sehr hektisch, ohne für mich jetzt notwendigerweise so Spaß zu machen. Also es ist eben nicht wie bei dem anderen, dass die Schnelligkeit eben Spannung erzeugt und Spaß macht oder so, sondern es ist einfach extrem hektisch. Ich finde eigentlich alle Figuren außer Peter Lorre sind so Karikaturen oder wie Cartoon-Figuren. Vor allen Dingen Cary Grant, der spielt einfach, also nichts an dieser Figur ist glaubhaft, finde ich. Also ich finde den Film sehr unbefriedigend und auch ziemlich nervig, ehrlich gesagt. Und ich schaue mir gerade an, auf IMDb hat er 8,0 von 10. Verwundert mich.
Unfassbare
Wertung
eigentlich.
Verwundert mich extrem.
Aber der andere hat 8,1 insofern.
Ah ja, okay. Das also für mich der viel bessere. Also ich würde jetzt sagen, Arsen und Spitzenhäubchen, wenn man mit dieser so etwas stressigen Atmosphäre vielleicht besser zurechtkommt als ich. Es ist kein richtig schlechter Film oder so, aber er ist auch auf keinen Fall so ein Klassiker, wo ich jetzt sagen würde, den muss man sich anschauen. Also für mich eher eine Enttäuschung. Deswegen, wenn man einen Frank Capra Screwball Comedy anschauen will, dann würde ich zu dem 1934er raten, der für mich auch der aktuellere ist, erstaunlicherweise. Also der sich einfach aktueller liest in dem, was er erzählt und was er macht und so.
Ja. Und der andere hat quasi mit seinem hektischen Grundton mehr so diese YouTube-Charakteristik von heute.
Ja, aber er wirkt schon sehr angestaubt. Also ich finde auch diese alten Tanten, die ja eben das so Spitzenhäubchen, ne? Mhm. Wo man denkt so, ja, okay, also sowas schaut man sich auch, heute gibt's ja sowas ja dann auch in Sketchen immer mal wieder oder so, oder im britischen Humor trifft man sowas ja auch gelegentlich, wobei dann wird's meistens von einem Mann gespielt. Finde ich vielleicht auch einfach nicht so lustig. Also, mich hat in dem Film nicht viel mehr angesprochen als Peter Lorre. Und bei Peter Lorre finde ich so super, es gibt eine Szene, die mich wirklich an Gollum erinnert hat, oder Gollum/Smeagol. Ich glaube, das muss ich noch mal recherchieren, ob es da irgendwie eine Verbindung gab. Also, dass man, als man die für mich vergleichbaren Gollum-Szenen sich ausgedacht hat, ob man das vielleicht sogar im Hinterkopf hat oder so. Aber vielleicht ist es auch was ganz Subjektives. Jo, also Arsenospitzenhäubchen muss man für mich nicht anschauen.
Okay.
Ja.
Dann werden wir das meiden, so gut wir können. Und Peter Lorre vielleicht in anderen Filmen schauen oder so.
Genau.
In Fritz Langs M oder so.
Genau.
Gut. Das war die Liste der Filme, wenn ich das richtig sehe. Aber du hast richtig noch einen Brief bekommen.
Oder ja, wir. Ich habe eine.
Also du.
Genau. Ja, ich habe eine sehr lange Nachricht von unserem Hörer Silvio aus der Schweiz bekommen, die ich noch nicht beantwortet habe, weil ich wirklich gestresst war diese Woche, der sich erstmal zu The Shape of Water geäußert hat und mir im Prinzip zugestimmt hat, dass der Film zwar irgendwie nett, aber vielleicht nicht so überragend war, wie andere das empfunden haben. Also da ging es ihm ähnlich wie mir. Dann hat er seinen Willen geäußert, sich La Bête anzuschauen, den ich ja letzte Woche besprochen, also Teil des Schweinekram-Programms. Und hat dann noch auf den Film Call Me By Your Name hingewiesen und den mir sehr ans Herz gelegt, den ich auch unbedingt noch sehen will, den ich aber hier im Kino verpasst habe. Auch einer der Oscar-Contender dieses Jahr. Ja, also ein Film, der mich auf jeden Fall sehr interessiert. Also sehr schön, so eine lange und wirklich inhaltlich sehr umfangreiche Nachricht zu erhalten von einem Hörer. Und ich werde mich auch auf jeden Fall noch zurückmelden. Und wenn ich das mit Call Me By Your Name nachgeholt habe, werde ich den auf jeden Fall besprechen. Irgendwie immer schön, wenn man sowas wirklich inhaltlich Gehaltvolles geschrieben bekommt. Deswegen schreibt uns gerne Nachrichten und E-Mails und so weiter. Und ich werde die auch beantworten.
Sehr gut. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Kommentare auf der Homepage, die auch immer gerne gelesen werden von uns und gelegentlich oder meistens eigentlich auch beantwortet, wenn dann was Beantwortenswürdiges, also nicht, dass es jetzt Unwürdiges gibt, aber manchmal sind es ja nur Kommentare, die man dann so stehen lässt. Und manchmal sind es ja Anregungen, dass man da auch nochmal im Nachgang was schreibt. Egal wie, wir lesen die immer gerne, die eine wie die andere Sorte. Und in der Woche jetzt aktuell haben wir keine weiteren Themen, weshalb diese Sendung jetzt dann auch zu Ende geht. In der nächsten Woche sieht das vielleicht wieder anders aus. Ihr findet es raus, ja, wenn ihr wieder einschaltet, zur 533 dann. Das gibt's nächste Woche. In dieser Woche sagen wir danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.